Storytime. Wir haben schon von ganz vielen Podcast-Gästen die Anfrage bekommen, hey Kurt, hey Glenn, können wir den Podcast nicht mal persönlich halten? Ist vielleicht nicht so cool, über Zoom zu quatschen, nicht ganz so authentisch. Und das geht ja jetzt zum Glück auch wieder. Und wir werden dabei unterstützt von keinem anderen als von Shure. Shure Mikrofonhersteller, ganz groß, ganz bekannt, jeder kennt den Namen, die Marke. Yes. Und wir haben Mikrofone bekommen, und zwar die MV7-Mikrofone, mit denen man ganz einfach unterwegs aufnehmen kann, denn die haben ein eingebautes Interface. Das heißt, ihr könnt das Mikrofon einfach per USB an den Laptop anstecken und vor Ort, im Café, draußen im Park, wo auch immer, aufnehmen. Und das in guter Qualität.
Das finden wir sehr, sehr herrlich, weil Glenn und ich sind auch faul. Wir haben natürlich keine Lust, Laptop und Interface und alles Mögliche und Aufnahmegerät alles mitzunehmen. Und so braucht ihr nur ein Aufnahmegerät oder ihr braucht euren Laptop. Und that's it. That's it. Keine zusätzliche Technik. Die sind auch verfügbar tatsächlich, weil Shure denkt mit, die sind schlau. Sogar mit einem Tripod für Tisch oder mit einem Mikrofonarm direkt als Bundle zusammen. Wir sind begeistert.
Absolut. Also macht euch gefasst auf ein paar Outside-Podcast-Episoden. Vielen lieben Dank, Shure, und viel Spaß mit der Episode. Ja, Tag zusammen, herzlich willkommen bei einer neuen Spezialfolge vom Live After SAE Podcast. Wirklich toll, wir sind heute in der Mercedes-Benz AG in Sindelfingen.
Oh ja.
Wurden eingeladen vom Florian Richter, ist den meisten von den Audiostudenten sogar ein Name, hat viel doziert an der SAE. Und er hat uns eingeladen, um uns mal zu zeigen, wie es hier aussieht, wie sein jetziger Berufsalltag und das, was er so macht, aussieht. Und erstmal, bevor ich zu viel verrate, hallo in die Runde. Florian, danke für die Einladung.
Herzlich willkommen, hallo Jungs, schön, dass ihr da seid.
Florian, direkt von weg, bevor wir zu viel labern, die drei großen goldenen Fragen an dich. Wer bist du, was machst du und warum machst du das eigentlich?
Ja, mein Name ist Florian Richter, bin jetzt dieses Jahr 40 Jahre alt geworden, darf ich das hier sagen. Und ja, wie soll ich sagen? Mein ganzes Leben lang hat sich eigentlich schon um Sound gedreht. Auch das mache ich jetzt immer noch, auch hier. Und eigentlich seit ich denken kann und meine Ohren bewusst benutzen kann. Und was war die dritte Frage?
Warum machst du das?
Weil es meine absolute Leidenschaft ist. Also weil es mein innerer Antrieb ist und es sich, ja, letzten Endes es eine Berufung für mich ist.
Ja, ja,
genau.
Okay.
Kennt
also,
er, ne?
Ja. Kennen wir,
na klar.
Absolut. Also ja, wir sitzen jetzt hier heute in Mercedes-Benz AG Sindelfingen, ich habe es gerade angesprochen. Das kam mir nicht einfach so von irgendwie, dass du jetzt hier mit 40 Jahren arbeiten darfst. Und ich würde mal gerne ganz vorne anfangen. Wie bist du überhaupt zu Musik? Da hat es ja auch, glaube ich, mit begonnen. Wie bist du da hingekommen? Vielleicht kannst du uns erstmal erzählen, wie das alles so bei dir losging, dass du in diese Musikbranche gerutscht bist.
Sollen wir ganz vorne anfangen?
Krempel auf.
Ja. Blockflöte meiner Mutter.
So.
Klassiker. Absoluter Klassiker.
Ich habe auch Klavier angefangen.
Also. Sehr gut.
Naja, genau. Und dann gab es irgendwann ein Klavier und meine Mutter ist da sehr akkurat. Da musste dann noch regelmäßig geübt werden und Unterricht und so weiter. Und ich hatte dann irgendwann, also sehr relativ schnell, einen Klavierlehrer, der erkannt hat, okay, der ist nicht so richtig zufrieden mit den Bach-Fugen, ja, sondern ja,
die E-Typen.
Der mag lieber so Ragtime-Gedöne und immer so alles so ein bisschen Poplastik. Und dann hat er mich auch immer so ein bisschen machen lassen. Und dann habe ich da auch rumprobiert und dann auch mal relativ schnell versucht, mal selber so ein paar Akkordfolgen hinzuzaubern, was man halt so macht.
Na klar.
Wenn man die Finger einigermaßen geordnet auf dem Klavier bewegen kann. Und ja, dann Schulband, ne? Keyboard, da ist man natürlich jetzt gegenüber den langhaarigen Gitarristen nicht der absolute Knaller, ne? Sondern
klar,
halt statt.
Story of my life.
Ja, ist leider so.
Stimmt.
War aber auch okay, also hat viel Spaß gemacht und in jeder Band gibt es ja auch dann einer muss ja dafür sorgen, gerade wenn man ein Keyboard hat, muss das ja irgendwo rauskommen. Ja, man hat ja keinen Gitarrenverstärker, also muss man sich um die Gesangsanlage kümmern. Und das war ich dann. Und dann geht das natürlich los. Dann hast du irgendwann so ein Vierkanal-Mono-Mischpult und fängst dann halt da an rumzudoktern. Katastrophale Zustände, würde ich heute ganz sagen. Aber wir hatten Spaß. Also man muss ja wirklich sagen, Das habe ich leider so ein bisschen schleifen lassen. Vielleicht kriege ich da nochmal die Kurve. Aber Musik machen zusammen ist da wirklich einfach ein schönes Glückserlebnis.
Klar, magisch.
Und, 100%. Aber ich habe hab relativ schnell festgestellt, ich bin nicht der herausragende Musiker, aber habe sehr viel Spaß an der Technik. Und dann war ja so die Zeit, dass es Viva gab und MTV. Ne? Ja. Hat's in vielen Musikvideos hat's halt große Studios, wo tolle Künstler drin waren. Und dann habe ich ziemlich schnell für mich kapiert, das muss so mit 12, 13, 14 gewesen sein, so okay, da will ich hin, das ist, da willst du hin, das willst du machen. Und nicht so ein bisschen, sondern richtig. Und dann war das quasi so Fokus und das hat sich bis heute auch immer so durchgezogen. Wenn es einen Fokus gibt, dann wird er durchgezogen und dann habe ich meiner Mutter zuliebe Abi gemacht. Und was ja auch gut war, alles in Ordnung, danke Mama. Ja, so,
aber, schadet nicht.
Genau. Tatsächlich mit einem Musikleistungskurs und einem Biologieleistungskurs.
Oh, cool, dass ihr das zur Auswahl
hattet. Sehr viele Fruchtfliegen gekreuzt.
Ja. Interessante Kombi auch.
Ja, absolut. Ja, es ging nicht anders. Und dann war mir aber schon klar, so ab der 10. Klasse, okay, du willst dann letzten Endes diesen Weg einschlagen, Soundingenieur. Und hab dann über irgendeine Fachzeitschrift von SAE gehört. Und das ist sehr praxisorientiert. Das hat mich halt total angesprochen, weil es gab ja damals eigentlich nur die Alternative, in Detmold das zu studieren. Das ging dann eher in die Tonmeister-Richtung und da wusste ich halt, da war ich wieder an dem Punkt, wie damals schon beim Klavierunterricht, okay, da bist du falsch.
Ja, da bist du wieder bei den Bachfugen auch.
Ja, genau. Also das ist ja nicht verkehrt und man braucht die Leute, aber das ist nicht so. Und genau, und dann habe ich das durchgezogen. Also dann war es ja in Köln und sag ich mal, das war tatsächlich auch wieder so Volldampf. Damals gab es noch so eine Fast-Track, man nannte das damals Intensiv-Variante, ja.
Ui.
Und ich schönes bin deutsches immer Wort. Jemand, ich möchte dann zügig an mein Ziel kommen und habe das dann durchgezogen. Und dann ging es eigentlich auch schon los. Das war so die Zeit 2001, wo dann das Studio 301 eine Kooperation mit
SAE hat. Sagenumwogener Name, Studio 301.
Genau, das gab es in Köln, das war das ehemalige Soundstudio N, ein legendäres Studio, also da hat damals schon vor meiner Zeit und vor 301 Zeiten, da hieß es halt Soundstudio N, das ging in den 70ern da los, also da hat alles aufgenommen, was Rang und Namen hatte, also von Whitney Houston, weiß ich, Backstreet Boys, you name it, ja, also alles, was da irgendwie,
legendär,
alles, was Rang und Namen hatte, ist da durchgegangen, wenn die halt auf Tour waren, ja,
klar,
das ist nicht so, dass Whitney Houston da 10 Monate ihr Album aufnimmt, sondern das, sag ich mal, diese top internationalen Acts, die sind halt dann in Köln eingekehrt, wenn die auf Tour waren, dann die 2, 3 Tage auf hatten. Naja, und dann war es halt so, dass der damalige Studiomanager, der Uli Pallemanns, den kennt vielleicht auch noch der ein oder andere, der hat Leute gesucht. Da war richtig viel Action. Da war eine Toten-Hosen-Produktion und da war 24/7 damals in 4 Regien. Und haben die Leute gesucht, quasi Runner. Runner ist so der Begriff, ne? Mädchen für alles im Studio und dann habe ich sofort hier geschrien und gesagt, das will ich machen und war dann letzten Endes, wie alt war ich da? 20 oder so. Und war dann eigentlich da, was ich mir zum Ziel gesetzt habe. Ich war in einem großen Studio angekommen mit tollen Künstlern. So. Das Problem war nur, dass ich relativ weit weg war von den Pulten. Sondern mich eher mit der Kaffeemaschine auseinandergesetzt habe und irgendwie geguckt habe, dass ich den Wolfgang Niedecken da sein Lieblingsmineral, was er gesagt hat, was ich weiß, ja. Also, das ist tatsächlich so die beste Schule, da können wir nachher nochmal ein bisschen drüber reden, so über diese Weitergabe, ich sage ja immer von Druide an Druide, ja. Die man eigentlich haben kann. Ne? Also da sind natürlich jede Menge erfahrene Leute drin gewesen, die seit 10, 20, 30 Jahren in diesem Beruf des Produzenten und Toningenieurs gemacht haben und denen hat man halt zugearbeitet, ja. Und dadurch hast du natürlich automatisch unheimlich viel gekriegt, so macht der das, so macht der das, so macht der es. Und dann irgendwann entwickelst du daraus wieder so deinen eigenen Weg und sagst, okay, das gefällt mir, das ist so mein Weg und kombiniert da so sein Ding. Und so wächst man halt da rein. Ich hatte da wirklich, muss man einfach sagen, tolle Mentoren, ne? Also ich habe vom Uli viel gelernt, ich habe insbesondere vom Thomas Brück viel gelernt, also ein Produzent aus Köln. Also der ist wirklich, mit dem habe ich bis zuletzt jetzt noch zusammengearbeitet, wir haben bis heute noch Kontakt. Also da geht es natürlich nicht nur um technische Sachen oder musikalische Sachen, sondern auch um Mindset, ja, wie gehe ich mit Leuten um, wie setze ich meinen Willen durch.
Ja,
also, all diese Dinge und Lebenserfahrung und all diese Sachen, Habe ich da gelernt. Also man hat in den Studios dann Tag und Nacht verbracht. Ja, also mit vielen dieser Leute mehr Zeit verbracht als mit meiner jetzigen Frau. Ja. Das fand ich auch nicht immer witzig. Und
ja, klar.
Genau. Und ja, und dann hatten wir einen australischen Toningenieur, den Mazen Murat. Der hat quasi das Mastering betrieben. Der kam aus dem ehemaligen EMI-Studio in Sydney. Also das war dann auch ein 301-Studio. Und der wurde dann quasi rüber transferiert. Und der hat mich quasi unter seine Fittiche genommen. Also eigentlich bin ich im Mastering gestartet. Ja, so. Und der hat auch ein paar Produktionen gemacht und hat mich da mitgezogen. Aber eigentlich sind wir im Mastering gestartet. Und lustigerweise haben wir da auch das Thema 5.1 Musik schon intensivst bearbeitet. Ja,
also, welches Jahr war denn das?
Das war 2002, also vor 20 Jahren, genau. Und damals ging es, dann gab es so Formate wie Super Audio CD, ja, DVD Audio, DVD Video. Und wir waren da Vorreiter quasi für 5.1 Masterings, aber auch Produktion. Ja. Und genau, und da habe ich zum ersten Mal eine 5.1 Musikproduktion gehört. Ich glaube, es war Pink Floyd, Dark Side of the Moon, Klassiker. Ne? Klassiker. Ja. Und da war mir klar, ich meine, in einem Mastering-Studio hast du natürlich auch die akustische Umgebung, den Lautsprecher, und da habe ich gesagt, okay, das ist krass.
That is it.
Ja. So, und, und dann haben wir natürlich, ist das auch gelaufen, und sag ich mal, diese ganzen Formate sind ja nicht gelaufen aus den verschiedensten Gründen, ja, also extra physischer Tonträger, brauchst du einen eigenen Player, also vertrieblich ist da einfach vieles, einfach hat nicht gepasst. Ne?
Ja.
Ja, und aber sag ich mal, das schlummerte immer in mir weiter, ja, und deswegen habe ich auch nicht losgelassen. Zu dem Punkt kommen wir vielleicht später noch.
Ja, klar.
Und, ja, und genau, und dann ist der Mazen irgendwann ist der in Studio in London gelandet. Also es war das ehemalige Sony-Studio und war dann das Studio an der Oxford Street.
Ja,
ist relativ bekannt, weil die diesen SSL-Pult im 5. Stock hatten. Es war nicht Strongroom, es war auch nicht Air-Studio, irgendein anderes. Und Metropolis, genau.
So.
Ah, so. Ja, auch ein großer
Gehören lassen. Und genau, und dann gab es so ein paar Produzenten bei uns, die haben jetzt die Mastering-Arbeit von Mazen geschätzt, und dann habe ich auch mit den Produzenten zusammengearbeitet, und dann haben wir uns halt immer mal wieder gesehen, weil ich dann die Mastering-Sessions betreut habe, nach London geflogen bin und das mit denen dann durchgezogen habe. Und dadurch hatten wir auch immer einen engen Kontakt mit Mazen. Der ist jetzt ein bisschen eingeschlafen, aber das war sicherlich einer der wichtigsten Mentoren für mich.
Ja.
Also da, sag ich mal, ihr wollt ja auch immer so ein bisschen was für die nachfolgenden Generationen hier mitnehmen, und also eine Nachricht ist,
absolut.
Liebe Leute, ihr braucht Mentoren.
Ja, total.
Und, an die Mentoren unter uns, gebt euer Wissen weiter. Ja, das ist auch eine Verpflichtung. Also ich habe es auch gekriegt und sehe das auch als verpflichtend an, dass man sein Wissen auch weitergibt an einem gewissen Punkt. Ne? Und also ganz wichtige Leute auf unterschiedlichste Weise haben nämlich geprägt. Ne? Also der Mazen zum Beispiel, ne, dadurch, dass wir im Mastering-Studio waren, der hat immer zu mir gesagt, always quadruple check your work. Ja, also sagt er, wenn du einen Master in den Teich setzt und da werden 3 Millionen Copies von gepresst, da wird keiner sich vor dich stellen und wird sagen, ich war's. Ja?
Ja.
Sondern du bist dafür verantwortlich, du bist der Letzte, der quasi dieses Master in den Händen hält.
Wolltest du dann schon immer ins Mastering oder bist du da reingerutscht durch den Mentor? Das war so deine Vision.
Das war ja eigentlich immer so die Königsklasse damals.
Ja,
das war damals noch viel.
Blackmagic.
Ja, das war ja immer noch so eine Blackbox, und keiner hat sich da rangetraut. Deswegen, also eigentlich war ja der Weg so, man fängt irgendwie an als Assistent in einem Recordingstudio und darf ein Mikrofon hin und herstellen, und dann irgendwann darfst du vielleicht mal was mischen, und dann, wenn du das 50 Jahre gemacht hast, dann darfst du in ein Mastering studieren. Ich habe halt andersrum angefangen. Ne? Ich habe dann im Mastering gearbeitet, und es war wirklich ein guter Weg, weil da du hast ja einen ganz anderen Durchsatz. Ja? Also in einem Produktionsstudio hast du ja vielleicht in der Woche mal 2, 3 Titel. Oder ne? In einem Mastering-Studio, da kannst du ja 50, 60 Titel in der Woche kriegst du da hin, und du analysierst die, also du trainierst unheimlich dein analytisches Hören. Da habe ich auch sehr schnell verstanden, wie der Zusammenhang ist zwischen Arrangement und habe ich euch ja auch schon mal gepredigt alles, ne?
Ja.
Gebetsmühlenartig. Also, ne, wie wichtig ein Arrangement ist und wie ausschlaggebend das ist, dass überhaupt eine Produktion technisch funktioniert. Ja. Das habe ich da relativ schnell kapiert und dadurch einfach mein Gehör, musikalisches Verständnis und so geschult, und bin dann eigentlich erst in die Produktionsstudios hochgegangen. Und dann gehst du da halt auch anders ran, und ich habe halt relativ spät erst angefangen, selber Sachen zu mischen. Aber dann irgendwie ging es mir relativ leicht von der Hand, ja, dass alles so ineinander gezahnt hat, und dann auch zu produzieren, ja, wo du dann gesagt hast, Naja, das funktioniert im Arrangement nicht, weil es nicht so sauber ist.
Ja. Und du wüsstest ja auch, wo du hin musst, wenn du aus dem Mastering kommst. Ne?
Ja, ja, genau. Ne? Und wie gesagt, also das war ein Mentor, ne, der mir halt wirklich dieses akkurate Arbeiten und stringente Arbeiten und aber auch dieses Nicht-Nachlassen. Ne? Also wir haben dann bis nachts um fünf gezaubert. Ja. Und das habe ich wirklich in diesem Studio gelernt. So, und das, wie gesagt, das hat mich sehr geprägt. Ich lasse nicht locker. Also aufgeben ist keine Option. Und das haben eigentlich so diese drei Menschen, ne, der Masen, der Thomas und der Uli, so, die haben mich da sehr, sehr geprägt, muss man einfach sagen. Ne? Und vom Thomas habe ich halt unheimlich viel gelernt, was so Produktionen angeht, wie das ineinander zahnt und wie Windschirms funktionieren und genau, also solche Sachen. Ne? Und,
okay.
Genau. Hab aber auch festgestellt, dass ich kein großer Songwriter bin und Komponist. Also das muss
ja, gut.
Man muss auch wissen und erkennen, was man nicht kann. Ja?
Genau.
Also das ist auch wichtig. Ja. Und ne, Stärken und Schwächen und so. Und das habe ich immer anderen Leuten überlassen, aber sag ich mal, die Steuern und quasi diese produzenterische Tätigkeit, das, also ein Produzent nicht im Sinne von ich schreibe auch, sondern ne, Produzent im Sinne, ich nehme das, was geschrieben ist. Und da machen wir jetzt eine Produktion
draus. Mach was draus, ja.
Genau, also das ist so meine Stärke. Ich bin auch kein begnadeter Musiker, ich wäre gern einer, ne? Aber es gibt dann noch so ein paar, wie sagt man, man hat so eine Ticklist, ne?
Ja.
Ja, klar.
Bass spielen zum Beispiel steht da noch drauf, aber
naja, normal. Das heißt, du hast erstmal als Mastering-Engineer gearbeitet.
Mhm. Mastering-Assistant.
Oder Assistant und dann Engineer, genau.
Ja, genau.
Ja, wie ging es dann weiter? Was war als nächstes vor dir?
Genau, dann hat das Studio, das haben wir dann 2012 geschlossen und ja, letzten Endes wollte es keiner weiter betreiben. Mietvertrag ist ausgelaufen, ich wollte es auch nicht machen. Es war ein 100 Jahre altes Gebäude, ja, also es hat auch alle seine Feinheiten, ja, denkmalgeschützt. Also da kannst du nicht mal eben irgendwie was einbauen. Also wenn du einen Briefkasten aufhängen willst, dann brauchst du eine Genehmigung für.
Ja, genau, einmal die Wand streichen.
Genau,
also, ja, nein, klar.
So, und ja, und tatsächlich hatte ich einen relativ langen Fahrweg, was natürlich witzlos ist, da ich jetzt in Sindelfingen arbeite und
den Fahrweg noch. Ja, du bist ja Kölner.
Aber das
ist
eine andere Geschichte. Nee, aber wie soll ich sagen, wer schon mal nach Köln versucht hat, in die Stadt reinzufahren über eine Rheinbrücke, egal welche, ich habe alle Wege ausprobiert, 12 Jahre lang, der weiß, das kann anstrengend sein.
Und, er macht nie Spaß.
Genau, aber wenn man jung ist und dann hat, macht einem das nichts. Genau, aber ja, und dann kam die Geschichte mit dem Lenny, den kennt er ja auch, den Dahmann. Und dann
Shoutout an Lenny.
Genau, wir haben uns dann so 2013 kennengelernt, weil ich hatte dann einfach diese Situation, ich hatte Kunden, aber kein Studio, keine Produktionsstätte, die, sag ich mal, dem Anspruch gerecht wird, wir sind ein professionelles Tonstudio, ja. Also nicht irgendwie
nicht so noch ein weiteres
Keller. Nicht noch ein weiteres Tischhupenstudio, ja, ja, sondern, ja. Genau.
Und amtlich.
Ja, da habe ich einen Lenny dann kennengelernt und wie soll ich sagen, da haben wir uns dann relativ schnell ineinander verliebt.
Habt ihr euch über die SAE kennengelernt auch oder andere Wege?
Ja, so halt, okay. Wie das halt so ist. Ne? Irgendwie haben sich unsere Wege gekreuzt und mir hat dann irgendwer gesagt, der Lenny hat so ein Studio und das war das alte Coconut-Studio damals noch und ich hatte dann halt eine Produktion und dann habe ich gesagt, nee, komm, dann lass das doch machen.
Ja.
Und der Lenny und sein Team, das war super einfach. Also muss man einfach sagen, das hat sofort gepasst und die Regie, das war das vom Sound her, das hat gepasst. Und also ich bin da vorher schon in andere Studios, Düsseldorf und was weiß ich wo und es war alles Käse irgendwie. Also hat man sich nicht wohl gefühlt, habe ich keinen Anpack an die Sachen gekriegt. Und genau, und dann hat sich das so fortgeführt. Und dann hatte ich halt auch Kunden für meine, ich hatte damals schon eine Oxford-Konsole gekauft, also die alte Sony. Und weil ich halt Kunden dafür hatte und 301 hatten wir auch eine Oxford und dann habe ich eine gekauft, damals vom Ralf Siegel. So ein Pult stellt man sich natürlich nicht ins Wohnzimmer, ja, da braucht man auch eine Infrastruktur für einen Maschinenraum und. Und habe dann zu Lenny gesagt, na komm, willst du nicht dein analoges Pult da rausschmeißen, dann stellen die Oxford rein. Und der nein.
Hallo?
Und ich glaube, die Geschichte könnt ihr euch in dem Lenny-Podcast mal anhören mit dem Studio, ja. Also
ja,
da gab es dann, lange Rede, kurzer Sinn, wir mussten dann auch da die Immobilie wechseln, also wieder das Pult in den LKW laden. Und da gab es dann eine zweite Regie, in die ich dann feierlich einziehen durfte. Ja, also da hatten wir dann nicht mehr dieses Problem, dass wir zwei Pulte hatten, nur eine Regie. Und sind wir, glaube ich, 2015 haben wir da die erste Produktion gemacht. Genau, die Regie war ich quasi Teil von bis jetzt Ende letzten Jahres. Ne? Habe ich quasi, ne? Also ich war ja jetzt selbstständig und Aber das ist natürlich irgendwann, dadurch, dass ich dann viele andere Sachen gemacht habe und 2018 hier bei Mercedes gestartet bin und war das letzten Endes dann eine, wie sagt man so schön, eine gewerbliche Nebentätigkeit.
Klar, ja, ja.
Die ich aber operativ auch gar nicht mehr gemacht habe, ja. Und genau, aber. Ja.
Also, ihr hattet keine Firma zusammen. Also, es gab nein, das High-Tide-Studio und du warst.
Genau.
Mieter?
Ja, ich habe viel zu oft mitbekommen, wie irgendwelche Leute GbRs gegründet haben, sich Visitenkarten gedrückt haben und so weiter.
Ja, ja,
und einen Kunden hatten, ja. Und also, wenn ich mit jemandem eine Firma machen würde, dann mit dem Lenny. Also, das muss man wirklich einfach sagen. Das war, ist immer absolut verlässlich und wir waren uns immer einig und gab da nie irgendwie Knatsch, aber. Genau, aber das ist, steht für mich nicht mehr zur Debatte, muss ich ehrlich sagen. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn, so das war so diese Studiogeschichte, haben wir tolle Sachen gemacht und haben dann auch, sag ich, wie das Thema 3D-Audio aufgenommen.
Ja, du hast ja schon Atmos-Studio da auch dann
jetzt. Genau, richtig, ne? Also haben dann auch mit verschiedenen anderen, mit Forschungsinstituten, mit Fraunhofer in dem Bereich was gemacht, objektbasiertes Audio. Und dann ging das auch los, dass ich Vorentwicklungsprojekte in der Automobilbranche gemacht habe.
Okay. Ne?
Also da ging dann so in diese Richtung.
Genau, das lass mich da mal einsteigen. Das ist nämlich ganz interessant. Wir haben dich kennengelernt als Dozent an der SAE für Mastering, oder? Du auch?
Ja, ja, genau, ganz klar. Ne?
Da haben wir aber nochmal Stereo-Mastering gemacht bei uns in der Regie, das weiß ich noch. Für Viva Colonia haben wir damals gemacht. Dann, ich weiß gar nicht, wie wir es mitgekriegt haben, dann hast du gearbeitet mit dem Fraunhofer-Institut. Mhm. Und das fand ich persönlich total interessant, weil ich kannte dich natürlich als Musikmensch, als Musikmastering-Mensch. Und auf einmal ist er beim Fraunhofer. Wie kam denn da der Kontakt? Wie ist das denn passiert?
Ja, genau. Also das Kapitel haben wir jetzt gerade so kurz übersprungen. Also ja. Da müssen wir nochmal einsteigen. Also als das Studio in Köln die Pforten geschlossen hat, hat mich das Team von SAE Köln angesprochen, hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, für die zu arbeiten. Und so ich, ja, also... Also erstmal habe ich da, glaube ich, einen Gastworkshop gemacht und das
war so
spannend
ist.
Und also einen so. Und dann haben sie sich angeschaut, nee, also wir würden jetzt über auch ein Angestelltenverhältnis sprechen. Da dachte ich, okay, das war für mich ja mal wieder Neuland irgendwie. Und da ging es dann die Position eines Industry Relations Managers.
Ach, na, ja. Stimmt, das hast
du. Ach, genau. Und tatsächlich habe ich die Geschichte auch so ein bisschen für SAE erfunden. Also ich habe mich damals mit dem Manager unterhalten und habe gesagt, Leute, lasst doch mal irgendwie drüber nachdenken, also weil ich das eh immer gemacht habe durch die Studiotätigkeiten, dass man mal Praktikanten von SAE geholt hat, ne, so die Leute und mit der Industrie findet, sagt, habt ihr nicht irgendwie mal so eine Instanz, dass die Studenten so ein bisschen den Fuß in die Tür kriegen?
Überbrücken.
Also ich habe immer das Gefühl, der Link fehlt noch.
Ja.
Und dann irgendwann kam sie 2-3 Monate später zu mir an und hatte auf mich irgendwie so den Eindruck, naja, Richter, wenn du so doofe Ideen hast, dann mach's selber. Ja. Aber keine Ahnung, ob es so war. Also jedenfalls haben sie mich gefragt und war für mich spannend. Es war eh so eine Zeit der Herausforderungen. Ne? Meine Tochter war da gerade frisch zur Welt gekommen, Studio zu, also auf der Suche und mit Lenny da sondiert und so weiter.
Ja.
Und das hat sich spannend angehört, weil das Schöne war, die Position gab es vorher nicht und ich konnte die neu erfinden. Ne? So. Und sowas ist immer schön und das war für mich dann auch insofern herausfordernd, als dass es da nicht nur um Audio ging, sondern auch um all die anderen Bereiche, die damals da ausgebildet worden sind, also auch im Games-Bereich insbesondere, und das fand ich halt sehr spannend und also ich konnte schon immer gut mit Menschen umgehen, aber hab da so wirklich so also die Aufgabenstellung war eigentlich Netzwerken, ja, also mit der Industrie in Kontakt kommen und da Türen zu öffnen und und das muss ich sagen, hat mir viel Freude bereitet, also war eine tolle Zeit, hat wirklich viel Spaß gemacht und so kam dann auch das Thema Fraunhofer zustande, ne, also genau, Fraunhofer hat auch so ein objektbasiertes 3D-System entwickelt, also recht früh. Dann kam man so auf die Idee, was kann man denn machen? Lass doch mal ausprobieren, wie funktioniert denn Musik da drin, eine Produktion. Und dann haben wir da ein Projekt draus gemacht, ein paar Studenten mit reingenommen, dokumentiert und war ein spannendes Ding und haben es dann auch präsentiert in Berlin auf einer Convention. Und das Ganze ging dann nochmal weiter. Also Fraunhofer hat damals auch schon so Vorentwicklungsprojekte gemacht und dann konnte man das Ganze auch dann in einem Fahrzeug schon mal ausprobieren. Das war dann so der Schritt 2, den man damals gemacht hat. Ne? Genau, und so kam das zustande und da habe ich einfach festgestellt, okay, das ist nicht so weit weg von dem, was du vorher gemacht hast. Diese Vorentwicklung und Fahrzeugakustik und Umsetzung von Sound im Fahrzeug und Ideen und halt wirklich so auf dieser Vorentwicklungsschiene, also wir reden von Prototyp-Fahrzeugen, wo du halt dann den Kofferraum vollpackst mit Technik und Verstärkern und sowas weiß ich was und dann halt irgendwie da Sound reinbringst. Ne? Und Das ja, hat mir dann Spaß gemacht und dann kam da so, ne, also wie es halt immer so ist. Ne? Die Dinge ergeben sich und dann habe ich für verschiedene Firmen da so Projekte gemacht und Prototypen aufgesetzt und Fahrzeuge getunt und habe gesagt, okay, das macht Spaß. Und muss man auch einfach sagen, die Musikbranche hat ja auch, wie soll ich sagen?
Nicht nur Vorteile.
Ja, das hat sich, ich meine, das hat schon angefangen, als ich in der Musikbranche angefangen habe, ja. Also, dass da nicht mehr mit den goldenen Löffeln gegessen wurde, war schon so Anfang der 2000er Jahre so, aber das wird ja immer schwieriger.
Mhm. Ja.
Ne? Also, wo man dann angefangen hat, über Budgets zu reden,
ja, nichts mehr
wurde irgendwie so, hä? Worüber reden wir hier eigentlich schon? Also, ich habe neben meiner Soundpassion, muss ich sagen, habe ich auch eine recht gesunde betriebswirtschaftliche Ader in mir. Und wo ich dann einfach gesagt habe, Leute, das machen wir nicht. Also, ne, also man, da muss man halt auch einfach Nein sagen können. Ja, das setzt natürlich voraus, dass man auch, sag ich mal, ein gesundes Rückgrat dann hat. Ja, kann ich auch nur jedem empfehlen, das macht einfach keinen Sinn. Ja, also man muss halt wirklich das Ganze.
Ganz wichtig.
Ist halt ein Problem, ne? In so einer sehr leidenschaftlich geprägten Branche wie der Musikindustrie kommt dann immer irgendwie, ja, wir sitzen noch alle in einem Boot und wenn das Boot dann durch die Decke geht und was weiß ich was. Und da muss man einfach sagen, liebe Leute, nein. Ja.
Ja,
wie sagte einer meiner Mentoren immer, das bringt uns alles nichts, wenn die Mäuse dann mit verheulten Augen aus dem Kühlschrank kommen.
Ja, ein gutes Bild.
Das hat meine Oma immer gesagt.
Ja?
Ja, genau so. Meine Oma immer gesagt.
Und also da hatte ich nie Bock drauf. Also das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Und manchmal hat man natürlich auch Vorteile, wenn man das als Invest reinbringt. Ja, also, aber diese Branche ist in meinen Augen krank und das ist mein persönliches, ich meine, das können andere sehen, aber das ist nie, keine gesunde Branche.
So. Ja.
Und von daher war das eigentlich schon auch in der Hinsicht auch ein guter Move, da einfach jetzt ein neues Feld aufzumachen. Ne? Und parallel tatsächlich, um da auch die Brücke jetzt zu schlagen,
gerne, ja.
Habe ich auch Spaß daran gefunden, Wissen weiterzugeben. Ja, und das fing dann so 2014 an, wo ich dann den einen oder anderen Workshop mal bei SAE gemacht habe und zwischendrin auch mal ein bisschen mehr. Mhm. Und dann auch so Sachen, genau was ich gerade erzählt habe, so sag ich mal, wie funktioniert das eigentlich mit den Zahlen und was ist eigentlich eine Mehrwertsteuer und
eine Rechnung?
Also das haben wir auch mal besprochen und das hat mir großen Spaß gemacht. Und was ich eben schon mal so angeteasert habe, ich habe viel gelernt von Mentoren. Das muss man halt, ich finde, man hat irgendwann die Verpflichtung auch, Wissen weiterzugeben, ja. Und ich habe das immer versucht beizubehalten. Ich muss zu meiner Schande gestehen, im Moment geht es einfach nicht, ja, zeitlich. Also
genug zu tun.
Genau, also bei SAE, sage ich mal, die Workshops habe ich tatsächlich aufgehört. Wann hat Corona angefangen? 2020 oder so.
Ja,
genau. Also da habe ich dann auch nur so Gastworkshops gemacht und Dann, sag ich mal, während Corona muss man einfach sagen, also von einem Laptop sind, war nicht meine Art des Workshops, ja. Also da irgendwie.
Das ist ja wie beim Podcasting. In Person wie jetzt ist viel schöner, als wenn wir alle vor unserem Zoom-Bildschirm sitzen und Leute interviewen. Also ja, verstehe ich.
Ja, ich habe meine Workshops auch immer so ein bisschen als Entertainment angesehen.
Ja, klar, so kennen wir das ja von dir.
Ja, und auch, ja, wie soll ich sagen, dass da so ein Funke überspringen. Das hat dann halt, da hat mir einfach keinen Spaß gemacht und wenn mir was keinen Spaß macht, dann lasse ich es bleiben. Also das habe ich eigentlich immer so gemacht. Und aber dennoch, finde ich, hat man die Verpflichtung. Ich habe dann zwischenzeitlich ein paar Workshops hier gemacht an der HDM in Stuttgart, Hochschule der Medien. Haben auch toll ausgestattete Studios und lustigerweise ist da der Professor Kurt, der hat im gleichen Studio in Köln tatsächlich gearbeitet vor meiner Zeit. Als
Ach Quatsch.
Ja, so klein.
Kleine Welt. Die
Soundwelt ist sehr, sehr klein.
Immer.
Haben wir festgestellt.
Stellen wir alle zwei Wochen fest.
Das kennt jeder jeden, ja.
Ja, also die Soundwelt ist wirklich erschreckend.
Ja.
Soll immer aufpassen, dass man keinen Mist baut.
Das spricht sich rum.
Das ist wahnsinnig lustig. Es gibt so, ich sag mal, so 20 Leute, die gefühlt jeder kennt.
Mhm.
Und wenn du sagst, ja, der war Dozent von mir oder mit dem habe ich mal zusammengearbeitet, ach, aus der Ecke kommst du, dann können sie dich direkt zuordnen.
Ja, klar, Logo.
Das ist herrlich.
Bis so nach Berlin und zurück.
Ja, voll.
Irgendwie eine, wie soll ich sagen, eine kleine Familie.
Ja, genau, ein paar Leute.
Unausgesprochen, ne?
Ja, genau.
Ja, und ich finde einfach so, das ist, man kann halt viel Lebenserfahrung da schon mit reinbringen und also viel Berufserfahrung und das kann man ja alles in kein Buch schreiben. Ja, das muss man ja quasi so dieses eins zu eins mitbekommen.
Absolut.
So, absolut. Ne, dieses klassische Nähkästchen plaudern und das gehört dazu einfach. So, und aber ich finde, das ist auch in anderen Berufen wichtig, dass man einfach auch so ein bisschen den Nachwuchs im Auge hat, ob das jetzt in einer großen Firma ist oder in einer kleinen Firma. Das ist immer ein Invest. Ja, also
ja, klar.
Und man muss immer Zeit da reinbringen, aber ich finde, das zahlt sich aus irgendwann.
Ja,
ja, ja.
Ich finde, man muss einfach das zurückgeben, was man selber gekriegt
hat. Ja, ja. Okay. Und dann hast du ja schon früh erkannt, welche Branche für dich funktioniert und welche dich jetzt aber oder auch nicht funktioniert und welche dich anzieht. Und dann noch dazu, welches Format im Audiobereich dich funktioniert. Ganz kurz, gab ja früher Mono, dann Stereo, das kennen wir alle links, rechts. 5.1 und so weiter, immer mehr Lautsprecher, immer größere, interessantere Formate. Und ja, nach dem Fraunhofer-Institut ging die Reise dann auch wieder weiter für dich.
Genau, ja, also ich war ja nie fest bei Fraunhofer. Das waren ja auch einfach immer nur so projektbasiert, waren Projekte, die halt, sag ich mal, zwischen anderen Projekten auch stattgefunden haben. Und ja, also muss man einfach sagen, dann ist es passiert, sage ich mal, dass die Firma damals noch Daimler AG und ich ja zusammengekommen sind, wie man so schön sagt. Und genau, damals war das noch ein Projektvertrag und genau, und wie soll ich sagen, das war für mich jetzt Neuland, also ein Festangestelltenverhältnis in der Konzernumgebung. Ich so, und ja, und dann ging es um die Tätigkeiten, dann hat man mal gesprochen und das hat sich wirklich, also muss man wirklich sagen, jetzt im Nachhinein, das war ein lupenreiner Match.
Ah, super.
So, also,
ja. Sonst wären wir nicht hier.
Genau, also das kann ich einfach nur so sagen, so von den Interessen und auch von den Tätigkeiten, die ich jetzt mache, das ist das war ein sauberer sauberes Einrasten so und genau, und jetzt bin ich jetzt in Team Sound und Acoustics. Wir verantworten für alle Mercedes-Benz Baureihen die Lautsprechersysteme, also die Soundsysteme gesamtheitlich, Lautsprecher, Verstärker, Applikationen, Software-Features, alles, was dazugehört, dass Sound aus dem Auto rauskommt. Ja, also bei uns läuft auch die Telefonie im Auto, In-Car-Communication. Mein Bereich ist letzten Endes das Thema Applikationen, neue Features, Innovationen, sag ich mal, mit Fokus auf Entertainment-Sound und das Ganze nach vorne zu kriegen. Und ja, also um da die Brücke zu schlagen zu dem Thema Multichannel-Musik, ne? Wie gesagt, vor 20 Jahren hat es angefangen.
Ja, ja.
Ja.
Und jetzt, sagen wir mal, sind wir tatsächlich der erste große Premium-OEM in der Automobilbranche, der Dolby Atmos in die Serie bringt. Mhm. Im Fahrzeug.
Premium-OEM?
Premium-Automobilhersteller.
Ach so, klar, sorry.
Genau, okay. Ne? Also, ja, letzten Endes war das so ein Thema, ne? Also wir, Atmos Music ist vor, glaube ich, ungefähr 2 Jahren.
Mhm.
Announced worden und ich habe ja eigentlich nur drauf gewartet, ja.
So. Also wir haben, da ist dazu zu sagen, Glenn und ich haben nur ein bisschen Bauchschmerzen gerade von einer sehr, sehr guten Anlage. Florian hat uns gerade in einen Maybach gesetzt und wir haben eine fantastische Dolby, ist das Dolby Atmos Anlage?
Es ist, nein, also das ist tatsächlich das Burmester High-End 4D Soundsystem.
Genau.
Das ist unser absolutes Flaggschiff Soundsystem.
Genau.
Und der Mercedes S-Klasse Maybach.
Genau. Da, genau, und darauf haben wir Dolby Atmos Musik gehört und es war extrem beeindruckend,
ja,
oder?
Ja, total. Und ich finde es auch immer noch verrückt, dass wir jetzt über das Podcast-Format in Maybach gerade gekommen sind zu dir und dich wieder treffen dürfen, ein paar Jahre später.
Glenn, klappt gut, wir machen weiter, ne?
Ja, also war wirklich toll. Kannst du, wollen wir da kurz schon reingehen in die Specs, dass du einmal erzählst, was dieses Soundsystem alles bietet, wie viele Lautsprecher da drin sind?
Jederzeit.
Wir sind geflasht. Ja, schieß los.
Unbedingt.
Genau, also wie gesagt, das ist unser Flaggschiff-Soundsystem. Genau, letzten Endes eingeführt worden mit der S-Klasse und S-Klasse Maybach. Und ja, letzten Endes ist es vom Soundteam unser großer Stolz. Ja?
Klar.
Und da drin und enthalten ist 4D-Sound, 4D vierte Dimension, ja, sind bei uns letzten Endes Seat Exciter, also letzten Endes Bass Shaker in jedem Sitz, wo wir den haptischen Sinn mit der Musik ansprechen. Also wir wollen halt, dass unsere Kunden die Musik auch ja physisch erleben können noch. Ja? Also
können wir bestätigen.
Fühlen.
Ja, doch.
Es gibt 10 Stufen davon, ne, das Ding einzustellen. Mhm. Wir waren auf 5. Wir sind jetzt auch wach geworden. Also wir müssen auch sagen, wir sind 5 Stunden hier hingefahren aus dem Ruhrgebiet und waren entsprechend müde heute Morgen und jetzt sind wir wieder gut wachgerüttelt worden. Und das war Stufe 5.
Das war ein akustischer doppelter Espresso. Es war sehr gut.
Sehr gut, ja. Also das freut mich. Genau, also wir haben tatsächlich da ja alles reingesteckt, was wir entwicklungsseitig hinkriegen. Und Ja, das Schöne ist, jetzt bringen wir Dolby Atmos in die Serie und schöpfen damit quasi das Potenzial aus, was schon das Soundsystem hergegeben hat. Ja, was uns noch eigentlich gefehlt hat, ist der Content. Und jetzt quasi kommt zusammen, was zusammen gehört.
Absolut.
Und ja, da sind wir sehr froh drauf. Da sind da auch, werden da unserem, ja, letzten Endes Leadership-Anspruch da gerecht und haben da auch immer so diese Pionierdenken, so was können wir machen, um unsere Kunden da zu begeistern. Ja? Also ich denke da ja bei so Innovationsthemen, auch bei diesem Thema wirklich so, wie ich es auch damals in der Musikproduktion gedacht habe. Also was treibt mich an? Was ist die Passion? Ja, was macht diese Leidenschaft aus? Und letzten Endes ist es für mich damals in der Musikproduktion gewesen, naja, erstmal, du hinterlässt dem Planeten irgendwas. Ja? Ob das dann so lange wie bei den Beatles hält, weiß man nicht.
Ja, na klar.
Aber man hinterlässt für womöglich eine sehr lange Zeit der Menschheit was. Ja? Ja, und ja, womöglich irgendeine CD, die irgendwo im Schrank steht oder jetzt auf Streaming-Services für ewig ist, wie auch immer. Und das andere ist, man macht mit der Arbeit und dem Ergebnis der Arbeit, macht man vielen Menschen Freude. Ja? Und das ist und zaubert womöglich ein Lächeln und Menschen tanzen zu dem, was du machst und so weiter. Ja. Und das ist, muss man sagen, ist in irgendeiner Form ein erhabenes Gefühl. Ja, wenn du irgendwie mitkriegst, dass Leute zu Titeln, an denen du gearbeitet hast, in einem Stadion mitsingen.
Ja, klar.
Oder weiß ich, auf irgendwelchen Partys tanzen. Das war immer irgendwie, wo du denkst, okay, irgendwas hast du richtig gemacht.
Ja, ja,
klar. Du hast zwar immer diese Zeitspanne dazwischen, aber und genau das Gleiche treibt mich hier an. Ja, also wir hinterlassen sensationelle Produkte. Ja, also ja, die geben wir raus und begeistern damit unsere Kunden und schaffen viel Freude. Ja, also ich sag mal, letzten Endes ist Musik hören, ein Soundsystem in einem Fahrzeug, ist eigentlich essentiell in jedem Fahrzeug wichtig.
Klar, ja, absolut.
Und Menschen benutzen das jeden Tag und wir können jeden Tag aufs Neue die Menschen mit unseren Produkten begeistern. Ja? Und die stehen an der Ampel und singen mit und
fühlen mit
und was weiß ich, ja, und freuen sich und wir schaffen tolle Emotionen damit. Ja? Und
ja,
das ist wirklich was mich hier, also das ist so der Grund. Strom.
Ja, klar, so. Ja, Grundtonus.
Ja, genau.
Mich würde jetzt aber interessieren, du kommst aus der Musik. Du hast natürlich mit objektbasiertem Audio schon gearbeitet. Du kommst nicht aus dem Automobilbereich.
Korrekt.
Und nicht aus dem Anlagenbau. Wie kommt man denn da rein? So, wie kommt man denn als jemand, der eben, ich meine, klar, du bist Audioprofi, aber Anlagenbau und die Technik dahinter ist ja schon noch etwas anderes. Wie bist du denn da reingekommen? Wie ist die Lernkurve, wenn man dann in so eine Abteilung kommt?
Naja, also ich sag mal, klar, also Automobilentwicklung hat natürlich viele andere Herausforderungen. Man muss viel lernen, aber Leute, ne, wie sagt man so schön, man lernt nie aus.
Ja,
ne?
Natürlich.
Also klar, viele neue Tools, ja, all diese Dinge, aber letzten Endes geht es ja wirklich um, wir haben ja ein Ziel.
Ja.
Und der Rest ist ja nur der Weg.
Einfach als Tool.
Wisst ihr, was ich meine?
Ja, ja, klar.
Ja. Ja, also das Ziel ist das, was ich eben beschrieben habe. Ja, wir wollen ein tolles Erlebnis schaffen und der Rest ist ja, das kann man lernen.
Und zieht sich das rein.
Da kann man eine Schulung machen. Da kann man sich ein Tutorial angucken. Ja?
Ja, ja.
Das ist alles. Aber wenn ich weiß, wo ich hin will, ja, oder ich suche mir die Experten zusammen. Ja?
Und, also, ich meine, zumal das Grundwissen.
Man kann ja nicht, alles können, also um Gottes Willen. Ja? Also wir haben ja hervorragende Ingenieure hier in der Firma, die andere Dinge können, die ich nicht kann. Aber ich kann auch viele Dinge, die nicht können. Ja?
Klar.
Und das ist ja eigentlich, das ist ja genau das, was man braucht. Ein starkes Team. Ja. Und,
ja,
ja, also ich sag mal, was Soundsysteme angeht, ist es natürlich in meinen Augen immer wichtig, dass man halt auch so diesen musikalischen Brille drauf. Natürlich, wir haben ganz viele technische Herausforderungen. Aber letzten Endes muss man da am Ende noch sehen, was passiert denn da? Es geht ja darum, wieder Emotionen zu wecken. Ne?
Genau. Ja, als wir uns heute Morgen getroffen haben, haben wir erstmal einen Kaffee getrunken, ein kleines Vorgespräch gehabt, immer wieder ein bisschen kennengelernt. Und da hat Kurt dich auch gefragt, wie ist eigentlich dein Berufstitel gerade? Und hast du Sound Developer genannt. Das ist ja, kann ja viel bedeuten hier. Wie sieht denn so dein Arbeitsalltag aus? Was sind vielleicht ein paar typische Aufgaben? Was machst du genau hier? Kann man das zusammenfassen?
Ab Montagmorgen.
Das ist eine spannende Frage. Das werden wir nicht in diesen Podcast hier reinkriegen. Also, was ich sagen kann auf einem High Level ist, die Arbeit als Entwickler ist sehr, sehr vielfältig. Und wir sitzen nicht den ganzen Tag in Fahrzeugen und hören Musik. Auch wenn
was?
So, das gehört auch dazu. Aber wie soll ich sagen, ein Fahrzeug ist ein sehr komplexes Produkt. Und wenn man natürlich mit Lautsprechern und Verstärker und Kabeln, ja, in so ein komplexes Produkt reinkommt, hat man sehr, 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 sehr viele Schnittstellen.
Klar.
Um, oh ja. Am Ende, ne, kommt ein komplexes Produkt, rollt aus der Fabrik raus. Und diese ganzen Schnittstellen, das verursacht natürlich unheimlich viel Arbeit und, mhm. und Abstimmung und Projektmanagement und all dieses Drumherum, weil das ist eigentlich so das, was ich sagte, so, das ist dieses, mhm. ist eigentlich dieses Doing, ja. Natürlich haben wir auch unheimlich viele Prozesse hier in der Firma. Natürlich, anders funktioniert das nicht, in
Klar.
Autos zu bauen.
Ja, selbstverständlich.
Und unsere Firma baut seit vielen, vielen, vielen Jahren Autos und hat natürlich auch einfach viel gelernt. Und deswegen gibt es natürlich auch klare Prozesse, wie Dinge funktionieren müssen, einfach damit am Ende ein tolles mhm. Produkt bei rauskommt, ja. Und was auch funktioniert. Genau, aber letzten Endes, was ich immer sagte, so das Ziel treibt uns an, ja. Also wir haben viele Abstimmungen mit Lieferanten, viele interne Abstimmungen, strategische. Mhm. Natürlich Planung, müssen unheimlich viel planen, ja. Mhm. Also, weil wir haben ja klare Terminschienen für unsere Baureihen. Und natürlich, sag ich mal, wenn man diese Innovativbrille aufhat und die über den Tellerrandbrille, wie es halt in meiner Position ist, dann muss man natürlich auch die Fühler ausstrecken.
Ja, okay.
Was gibt's denn so?
Ja, klar, klar. Natürlich. Natürlich.
Und auch selber auch nachdenken, ja. Und halt genau, wie es jetzt passiert ist, zum Beispiel mit Atmos, die Dinge zusammenbringen. Ja? Mhm. Also erstmal gedanklich, dann mit einem Bleistift und Blatt Papier und dann irgendwann einem Prototyp. Und natürlich arbeiten wir immer in Teams, ja, also immer mit den,
na klar,
immer in Abstimmung so, okay, was denkt ihr, ja? Also haben wir viele talentierte Köpfe bei uns, ja, die auch, also gerade im Soundteam sind wir, gibt es ja viele Leute, die richtig Plan haben von der Materie. Und dann ist es ganz wichtig, da die Meinungen auszutauschen und zu sagen, okay, was könnten wir denn da machen?
Mhm.
Wenn ich jetzt SAE-Student bin und bin total angezündet und, keine Ahnung, bin auch Mercedes-Fan und Musik-Fan, was muss ich denn mitbringen, um hier einen Job zu kriegen? Ich glaube, das wird einige Hörer interessieren. Muss ich schon Atmos-Profi sein?
Naja, also ich sag ja immer so, ne? Ich sag ja immer so, also das gilt für jeden Beruf. Ich halte das jetzt mal bewusst sehr allgemein. Wichtig ist natürlich ein höchstes Maß an Zuverlässigkeit. Man muss Bock auf das Thema haben und alles andere kann man lernen. Ja. Hm. Natürlich muss man, sag ich mal, jetzt, wenn wir jetzt über ein Soundteam sprechen, muss man natürlich irgendwie mit Sound vertraut sein mit dem Thema, ja. Also was man ja ist,
wenn
man sag ich mal, so ein Studium absolviert hat. Ja, ja, und ich finde halt immer so Leidenschaft und Antrieb und was ich persönlich finde, ist, also was mein Anspruch ist, ist immer, dass man bereit ist, eine extra Meile zu gehen. Ja.
Hm.
Muss ich sagen, das ist so mein, ist aber mein persönlicher Anspruch. Ja, und alles andere kann man lernen, ne? So, sag ich mal. Also, das ist ja wie in jedem Beruf, ja. Also, ich sag mal, jemand, der einen Heizungsbau, der muss ja auch ununterbrochen lernen, ja. Und wechselt womöglich dann auch, jetzt kommen neue Systeme.
Ich war sagen, gerade eben wahrscheinlich vom Gas zur Wärmepumpe, ne? Also.
Ja, also, ja.
Ne?
Also,
ja, ganz konkret, ist ja klar.
Ganz genau. Also, das ist ja, es ist ja nicht artfremd. Ne?
Ja, so wie ihr wahrscheinlich mit E-Mobilität jetzt auch zu tun habt. Und
genau.
Absolut. Sachen,
die das mit sich bringen.
Natürlich, also klar. Ich meine, diese Transformation ist eine riesen Herausforderung, aber ich denke, da ist unsere Firma, meine Meinung, absolut auf dem richtigen Weg.
Ich habe da auch noch eine Frage. Wir haben ja gerade kurz und nicht kurz darüber geschwärmt, über die Demo heute Morgen im Maybach. Und die Chance bekommt ja nicht jeder, sich in Maybach zu setzen und mal Mucke im Auto in Dolby zu hören. Wo oder wie kann man denn trotzdem mal in den Genuss kommen, um mal das gleiche Hörerlebnis zu bekommen, wenn man jetzt nicht gerade in Maybach vor der Tür stehen hat?
Also bei Mercedes, wir haben ja ein Rollout, das heißt, wir starten jetzt mit Mercedes-Benz Maybach, mit der S-Klasse Maybach, mit der Virtual Upload Edition und kommen dann jetzt am Ende des Jahres in einen breiteren Rollout, das heißt, da gehen wir in die S-Klasse und in den EQS rein mit Atmos und ich sag mal so, der Rest wird sich zeigen.
Okay, ja gut, okay. Weil da muss man sich echt mal anhören.
Genau, genau. Ja, und ja, letzten Endes, die Fahrzeuge sind dann mit dem Burmeister-System ausgestattet und also die Fahrzeuge, die mit dem Burmeister-System ausgestattet sind, die haben dann Dolby Atmos an Bord.
Ja, okay.
Ich habe tatsächlich noch eine technische Frage, die mich einfach auch seit wir vorhin mit dem Auto kurz gefahren sind, interessiert. Ist es leichter, Anführungsstriche leichter, ne, also hat es Vorteile, ein E-Auto zu haben, was einfach per se leise ist in der Fahrt?
Ach, meinst du das akustisch?
Für eine Anlage.
Ach so.
Ach so, okay.
Also sagen wir mal so, ihr seid jetzt mit unserem Flaggschiff gefahren, mit dem Maybach, und da steckt natürlich, also wir haben eine ganz tolle NVH-Truppe, ja, also NVH, die kümmern sich darum, letzten Endes Außengeräusche zu minimieren. Mhm. Und insbesondere der Maybach ist sicher eins der leisesten Autos mit Verbrennermotor, die, wie man sich vorstellen kann. Ja,
also die Noise Cancelling, die Tür, ne? Du machst sie zu, weg.
Genau, also genau. Also ich muss sagen, ich bin sehr passioniert über dieses Auto.
Ja. Ja, ja. Mobiler Ruheraum.
Genau. Aber ich muss auch sagen, ich habe ja hier auch klar durch die Entwicklung unsere elektrischen Modelle kennengelernt und ich liebe sie. Ja, also wer einmal mit unserem EQS gefahren ist, der wird sagen, okay, das macht große Freude.
Ja, glaube ich.
Klar. Also das ist ein tolles Fahrgefühl. Und da, klar, ich meine, so Sachen wie Beschleunigung und so, ne, das ist schon hui. So. Ja, und klar, also ein leises Auto hilft natürlich, als wenn ich jetzt an meinen ersten Dreier Golf denke, den ich ins Soundsystem eingebastelt habe mit Spackschrauben. Das war natürlich eine Herausforderung.
Tür flattert.
Ja, genau.
Ja,
genau.
Ja, also, okay. Aber das muss man wirklich sagen, da haben wir, das sind quasi Nachbarabteilungen von uns, die erstmal gucken, dass wir die Autos leise kriegen, ja, im Innenraum und möglichst wenig Außengeräusche haben, und wir sorgen dann dafür, dass wir einen guten Sound wieder reinkriegen, ja.
Genau. Okay, dann so langsam gegen Ende. Eine Frage muss ich ganz vorsichtig rantasten. Kannst du gerne allgemein beantworten. Wir holen uns gerne noch so Zukunftstipps rein. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, was du Studenten mitgeben kannst. Und nochmal auf die Zukunft gesehen oder auch dein Berufsleben. Was steht demnächst an oder was kannst du auch jungen Leuten mitgeben? Hast du da vielleicht allgemein was?
Ja, also ein bisschen was habe ich ja schon gesagt, ne? Dass man natürlich irgendwie gucken muss, sich einen Mentor zu holen. Ein Netzwerk aufbauen ist ganz wichtig. Das sagt sich ja immer so leicht, ne?
Genau.
Also ein Netzwerk aufbauen, um Gottes Willen nicht anbiedern, ja? Das ist ja immer, wie sage ich so schön, ich habe viele Dinge in meinem Leben passieren lassen. Also man muss auch einfach mal sich ein bisschen treiben lassen. Ja. Und Dinge passieren auch, ja? Man kann natürlich viel in der Hand haben, aber man muss auch seine Antennen, glaube ich, sehr schärfen, was um einen herum passiert, und dann entsprechend zupacken. Und ein Netzwerk baut sich in der Regel nicht auf, wenn man zu Hause sitzt, am Schreibtisch und seinen Bildschirm guckt. Ja, also das heißt, jetzt Corona hin oder her, man muss sich draußen rumtreiben. So, das ist halt einfach so.
Ja.
Das Telefon wird wahrscheinlich nicht klingeln, wenn man da vorne sitzt und wartet, dass es klingelt. Warum sollte es klingeln?
Natürlich.
Ja, so. Ich sag mal so, auch ein LinkedIn-Kontakt ist kein Gespräch beim Kaffee, das muss man auch sagen.
Ganz genau. Ja, ja. Also ich sag mal, nur weil jetzt jemand da auf Zusage gedrückt hat, hat man ja also irgendwie noch keinen persönlichen Bezug zu demjenigen. Ja,
und
ja,
das sowas geben.
Diese persönlichen Bindungen und all das ist halt, finde ich, ganz wichtig, weil das schafft ja auch Vertrauen. Ja, und wenn es erstmal an einer minimalen Basis ist, man weiß, okay, der ist erstmal.
Vielleicht mal einen Kölsch zusammen getrunken.
Ja, oder einfach mal kurz ein paar Worte geschnacken. Okay, das hat sich kompetent angehört. Und man muss es aber auch wiederbeleben. Ja,
ja, klar. Auch was geben.
Und, und ich glaube, ich kann ja immer nur sagen, was bei mir funktioniert hat. Ja? Also ich habe ja auch nicht aus dem goldenen Pokal getrunken. Ja? Aber das ist so, ein Netzwerk ist erstmal so der Schlüssel. Daraus ergeben sich Dinge. Ja? Also Bewegung erzeugt Bewegung. Ja? Also wenn ich einen Stein ins Wasser schmeiße, dann schlägt er Wellen. Und vielleicht kommen Wellen zurück, vielleicht nicht. Vielleicht große, vielleicht kleine. Vielleicht kommen die auch erst nach einem Jahr zurück. Aber es passiert irgendwas. Ja, ja. Okay. Und das heißt, man muss natürlich auch da Aktivitäten wieder reingeben und selber Dinge machen und Sachen anstoßen. Sag mal, das ist natürlich ein Denken, das kommt auch irgendwie aus der Selbstständigkeit. Das hat ja auch viel mit Akquise zu tun. Ja? Also ob ich jetzt ein Unternehmen habe und Akquise betreibe, um Aufträge ranzuschaffen, oder ob ich eine Akquise für mich als Person starte, ja, um womöglich dann irgendwann meinen Wunscharbeitgeber zu finden. Ja? Oder halt einen, so wie ich es jetzt hatte, einen guten Match hinzukriegen. Ja.
Ja.
Und, muss man halt auch einfach auch selber erstmal gucken, was gibt's denn überhaupt? Ja, und auch das passiert nicht, wenn ich zu Hause im Rechner bin, sondern ich muss mich mit Leuten unterhalten, wie sind deine Erfahrungen, man muss sich austauschen und. Und was ich halt gleich noch dazu sagen würde, man muss auch zwischendrin mal innehalten. Ja, also einfach mal Dinge sacken lassen und reflektieren. Also ich fahre ja viel mit dem Zug hin und her. Darf man das sagen, wenn man beim Automobilhersteller arbeitet? Ich glaube schon.
Ja, klar. Also.
Aber ich fahre auch einen Mercedes. So. Nee, aber dadurch, dass ich halt im Rheinland wohne und halt viel mit dem ICE unterwegs bin, hat man natürlich auch mal die Zeit, einfach mal auch mal 10 Minuten aus dem Fenster zu gucken und so einen Tag Revue passieren zu lassen. Okay, was ist heute gelaufen? Wie war die Situation? Hast du da, war das die richtige Reaktion? Kann man da nächste Woche nochmal nachschärfen? Willst du da nochmal reingehen in die Diskussion? Kannst du da vielleicht nochmal ein bisschen mehr nachgeben? Oder hat er vielleicht doch recht gehabt?
Da bist du tatsächlich der Erste, der diesen Tipp gibt. Und das ist total gut. Ja,
das ist Leute, aber das ist echt essentiell. Also man muss
nach zwei Jahren Podcast.
Ja, ja. Wirklich. Danke dir. Wirklich. So.
Also ich finde, man muss einfach mal gucken, was tue ich denn? Ja? Oder auch, wie wirkt man auf andere Menschen?
Ja.
Finde ich eine ganz wichtige Geschichte. Also, dass man einfach dieses gesamtheitliche Reflektieren. Was ist heute gelaufen? Also ist natürlich im Privatleben genauso wichtig. Ja?
Klar. Aber
dadurch kann man das halt schärfen. Also ich denke, das sind so die Punkte. Ne?
Okay, fantastisch.
Kontakt, wenn man dich erreichen möchte. Wie kann man dich erreichen, wenn man nochmal Fragen hat? Kann man dich erreichen? Wir haben dich auch erreicht.
Aber. Man kann es versuchen, ja. Also ich sag mal so, wenn es handfeste Fragen sind, ja, dann, ich bin ja immer, wie gesagt, ich bin ja gerne dafür, ein Netzwerk weiter auszubauen. Ist ja alles okay, ne? Aber sag mal, dann muss das schon irgendwie was Konkretes sein.
Klar,
so.
Okay.
Ja. Und nicht hallo, sollen wir mal einen Kaffee trinken?
Ja, gut, klar, gut.
Na, also das muss es ja Sinn machen, ne? Das finde ich. Also muss ja immer beiderseitig Sinn machen, sowas. Und dann bin ich ja der Letzte, wirklich der Allerletzte. Der dann nicht sich auf Gespräche einlässt.
Okay.
Genau.
Gut.
Okay, dann bleibt uns nur noch übrig, uns zu bedanken. Natürlich auch für die Vorführung, das für die Demo, das ist wahnsinnig
cool. Ja, danke an dich, an deine Kollegen, die das hier alle möglich gemacht haben. Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne.
Absolut, absolut.
Es war extrem spannend, hier Einblicke zu bekommen.
Ja, cool.
Vor allem zu hören.
Schön, dass ihr da wart.
Genau. Danke dir für deine Zeit, Florian. Super.
Vielen lieben Dank.
Bis dahin, ciao.